Was ist los mit der SPD, mit der alten sozialdemokratischen Partei in Thüringen? Die Thüringer SPD am Scheideweg und dazu gibt es Thesen zum Ausgang der Landtagswahlen. Thesen gibt es ja viel, aber wenn einer Thesen bringt und selber in der Partei ist, dann wird das interessant. Und wenn Peter Ralf Spierek provoziert, wird das auch interessant und deswegen ist er jetzt zu Gast im Studio. Schönen guten Tag, Herr Peter Ralf Spierek.
Guten Morgen.
Sie sind ja SPD-Genosse. Andererseits kritisieren Sie auch Ihre Partei und das manchmal gnadenlos. Sicher sind Sie dafür nicht geliebt, aber eine Analyse ist ja wichtig. Haben Sie den Eindruck, dass nach diesem katastrophalen Wahlergebnis auf, wie viel sind es, 10,4%, wollen wir gar nicht drüber reden, dass da tatsächlich eine Analyse noch kommt? Weil im Moment während der Sondierungsgespräche ist es ja schwierig.
In der Tat ist es eine sehr schwierige Konstellation, weil wir in einem Spannungsfeld uns bewegen. Auf der einen Seite hat die SPD in Thüringen eine dramatische Wahlniederlage erlitten, über die man eigentlich breit innerparteilich diskutieren und kritisch reflektieren müsste. Gleichzeitig ist jede Regierungsbildung, die in Thüringen möglich ist, auf die SPD angewiesen. Und von daher bedarf es, wenn man so will, auch einer gewissen Stabilität der SPD, die einer kritischen Aufarbeitung vielleicht auch im Wege steht. Hm. Das ist ein objektives Dilemma, mit dem die Partei umgehen muss.
Hm. Nun könnte man sagen, jetzt ist jetzt mal das Pokerspiel dran. Wenn dann die Regierung gebildet ist, kann man sich dann nochmal damit auseinandersetzen. Sie sprechen ja in Ihrer Analyse von der Selbstmarginalisierung der Thüringer SPD. Was meinen Sie denn damit?
Damit meine ich einen politischen Prozess, der seit 1990 sich im Land vollzogen hat. Wenn man sich das parteipolitische Spektrum von Anfang und Mitte der 90er Jahre angesehen hat, musste man sehen, es gab zwei Parteien, die im Zentrum des politischen Systems standen, das war die CDU und die SPD. Und auf der anderen Seite gab es die PDS oder die linke Liste PDS, die am Rande des politischen Systems stand. Die SPD hatte Ergebnisse um die 30%. Sie war die stärkste Oppositionspartei. Sie war teilweise mit in der Regierung. Und dann setzt mit der ersten großen Koalition ein Prozess des Niedergangs der Sozialdemokratie ein. Und wenn wir die parteipolitische Entwicklung seit den 90er Jahren Revue passieren lassen, gibt es, denke ich, zwei große Entwicklungen. Und diese Entwicklungen sind gegenläufig und führen dazu, dass die Linkspartei PDS, früher PDS, sich vom Rand in die Mitte des politischen Systems bewegt hat. Ein Drittel der Wählerstimmen mittlerweile prozentual gewinnen kann und die SPD sich wegbewegt hat vom Zentrum des politischen Systems an den Rand.
Wenn man das jetzt mal parteipolitisch sieht, an welchen Rand?
Naja, erstmal am Rand natürlich des Wählerspektrums. Mhm. Wenn eine Sozialdemokratie bei einer Wahlbeteiligung von knapp über 50%, knapp 12% der Stimmen holt, dann repräsentiert sie gemessen an der Gesamtzahl der Wahlberechtigten ein Bevölkerungsspektrum von 6%. Oh. Eine Partei, die 6% der Bevölkerung repräsentiert, kann nicht der Fiktion unterliegen, weiterhin Volkspartei zu sein. Und die SPD in Thüringen muss sich, denke ich, auch entscheiden im Hinblick auf ihren weiteren politischen Weg. Will sie wieder eine mehrheitsfähige Partei sein innerhalb des parteipolitischen Spektrums in Thüringen, die in der Lage ist, auch einen mehrheitsfähigen Block selbst anzuführen, nicht nur Juniorpartner zu sein in irgendeiner Konstellation? Oder will sie, wie früher die FDP auf Bundesebene, nur noch Funktionspartei sein, die ihre Schlüsselrolle für jede Regierungsbildung dafür ausnutzt, möglichst viel für die eigene Partei herauszuholen und für die Mitglieder, die in ihr organisiert sind. Mhm. Das heißt, die SPD steht auch in Thüringen am Scheideweg insofern, als sie sich entscheiden muss, welchen Charakter sie zukünftig im Parteiensystem ausüben will.
Über das Thema Volksparteien könnte man da reden, ob es überhaupt noch sowas wie Volksparteien gibt. Also diese Repräsentation der Prozenten gemessen, das ist ja bei anderen Parteien nicht anders. Jetzt haben Sie Thesen aufgestellt, das sind glaube ich 11 an der Zahl. Und zu dem Ausgang der Landtagswahl in Thüringen, das betrifft ja nicht nur die SPD im schärfsten Maße. 6% der Thüringer Bevölkerung steht zur SPD und ja, vielleicht sind es sogar noch weniger, weil manche aus strategischen Gründen gewählt haben, wie auch immer. Jetzt sprechen Sie im Allgemeinen auch von der Krise der demokratischen Repräsentation, sogar von postdemokratischen Verhältnissen. Ist das nicht ein bisschen übertrieben?
Das weiß ich nicht, ob das übertrieben ist. Ich mache mir nur Sorgen über die politische Integrationskraft unserer Demokratie. Und zwar will ich jetzt an einem Beispiel illustrieren. Wir haben nach den Sachsenwahlen eine politische Diskussion gehabt über die rückgehende Wahlbeteiligung. Und alle Parteien haben in dieser berühmten Sonntagsrunde die gleiche Erklärung dafür angeboten. Und diese war A, es lag am falschen Wahltermin kurz nach den Sommerferien und B, warum sollte der Sachsen wählen gehen, wo es doch eigentlich keine reale Machtalternative gab. Der Sachse war, wenn man so will, als Wähler rational, indem er zu Hause geblieben ist. Jetzt waren die Thüringer Landtagswahlen kurze Zeit später und alle sind eigentlich davon ausgegangen, alle Parteien und alle politischen Kommentatoren, die ich dazu gehört habe, dass sich diese Konstellation nicht wiederholt, weil es einen günstigeren Termin gegeben hat und weil es eine reale Machtalternative gegeben hat, über die im Land ja auch diskutiert worden ist, sprich die Hoffnung oder je nach politische Orientierung, Gefahr eines Ministerpräsidenten der Linken. Und trotzdem, trotz dieser Machtalternative und trotz diesem günstigen Termin, ist die Wahlbeteiligung zurückgegangen. Und ich würde mir sehr wünschen, dass über diesen Zustand nicht nur eine bedauernde Floskel am Wahlabend geäußert wird, sondern dass wir sehr genau analysieren, wo die Wahlbezirke sind mit den niedrigsten Wahlbeteiligungen und woran das liegen kann. Mhm. Und ich sage das vor allem auch noch aus einem zweiten Grund, den insbesondere natürlich die Sozialdemokratie interessieren müsste. Wir wissen aus Untersuchungen des Wissenschaftszentrums Berlin, aber auch der Bertelsmann Stiftung, dass diese Wahlbeteiligung ein soziales Gesicht hat. Ein soziales Gesicht insofern, als sich die Wahlenthaltung nicht parallel zieht zur Sozialstruktur der Gesellschaft, sondern wir das Phänomen haben, dass dort, wo sich die sozialen Probleme häufen, die Wahlenthaltung mit auch am häufigsten sind. Und deshalb spricht die Bertelsmann Stiftung übrigens auch für die Stadt Erfurt davon, dass die Wahlen ihre soziale Repräsentativität verloren haben.
Das ist aber ein hartes Urteil.
Das ist ein hartes Urteil, aber es wird empirisch belegt, beispielsweise durch viele Stadtanalysen, auch über Erfurt, dass es eine soziale Spreizung der Wahlbeteiligung gibt, dass wir Städte haben, wo es zwischen dem Stimmbezirk mit der niedrigsten Wahlbeteiligung und dem Stimmbezirk mit der höchsten Wahlbeteiligung teilweise 30% und 40% liegen. Das heißt, es fallen immer mehr Menschen eigentlich aus der politischen Repräsentation heraus, fühlen sich durch das politische System nicht mehr repräsentiert. Und dieses wiederum ist ein Prozess, den Colin Crouch, ein britischer Sozialwissenschaftler, als Postdemokratie bezeichnet hat.
Also das heißt, die repräsentative Demokratie ist nicht mehr repräsentativ, vielleicht sogar postdemokratisch. Sie sprechen ja von der grundsätzlichen Labilität und der Krise der demokratischen Repräsentation. Das ist ja eigentlich ein bitteres Urteil, ein hartes Urteil, scheint aber kein Thema zu sein, was Sie ja auch bedauern.
Ja, und man muss es natürlich vor allem auch bedauern, dass die Sozialdemokratie und das reformerische Spektrum das nicht diskutiert. Warum? Die Sozialdemokratie ist, wenn man so will, politisch groß geworden im Kampf gegen das Dreiklassenwahlrecht. Und sie ist angetreten, die politische Entrechtung, wenn man so will, der subalternen Milieus und Schichten aufzuheben und sie in die politische Arena zu führen. Das ist, wenn man so will, die historische Funktion auch der Sozialdemokratie im deutschen Parteiensystem gewesen. Jetzt haben wir die Konstellation, natürlich nicht einer formalen Entrechtung, aber dass die gleichen Milieus, die früher formal entrechtet waren, sozial aus dem Muster der Repräsentation herausfallen. Und da müssten eigentlich bei der Sozialdemokratie alle Warnleuchten angehen. Und ich wundere mich auch darüber immer, dass wenn ich etwa im politischen Raum Nachfrage. Was war eigentlich bei der Kommunalwahl oder jetzt bei der Landtagswahl der Stimmbezirk mit der niedrigsten Wahlbeteiligung? Ich von vielen politischen Akteuren gar keine Antwort bekomme, weil sie einen ganz anderen Blick, wenn man so will, auf das politische System haben und nur noch darüber diskutieren, wer, wenn man so will, an diesem Kuchenstück beteiligt ist und nicht mehr darüber diskutieren, wer aus diesen Mustern schon herausfällt oder weiter herauszufallen droht.
Hm. Nun könnte man sagen, die Protest wählen, die jetzt irgendwie sich auflehnen, die Wutbürger, die komische Parteien wählen oder eigenartig wählen, das sind ja wenigstens noch die, die zur Wahl gehen. Noch schlimmer beschreiben sie, sind die, und das sei auffälliger im Osten als in Westdeutschland, die hartnäckige, achselzuckende Art, sich von demokratischen Ritualen abzuwenden. Also hartnäckig, achselzuckend und sich von demokratischen Ritualen abwenden. Das sind die, die gesagt haben oder die sagen, das bringt doch alles nichts, ich gehe nicht zur Wahl, was interessiert mich? Politik. Das ist das heftigste Phänomen eigentlich?
Ich zitiere ja in diesen Thesen einen entsprechenden Kommentar von Stefan Reinicke zu den Sachsenwahlen, den ich in seiner politischen Stoßrichtung für richtig halte. Ich glaube nicht, dass hinter der Wahlenthaltung, wenn man so will, materielle Zufriedenheit steckt, wo die Leute sagen, uns geht's doch gut, uns geht's blendend, was sollen wir überhaupt noch wählen gehen, darüber im Grunde genommen über nichts mehr entschieden. Sicher gibt es im Einzelfall solche Phänomene der wohlstandschauvinistischen Stimmenthaltung oder wie man das nennen will.
Der Sattheit.
Der Sattheit. Aber wir müssen ja sehen, dass die Karte der Wahlenthaltung, und das zeigen sich diese Studien vom WZB, aber auch von Bertelsmann Stiftung, übereinstimmen, wenn man so will, mit einem Sozialatlas der jeweiligen Städte. Und dort, wo sich die Probleme im städtischen Raum verdichten, verdichten sich auch diese Phänomene der Wahlenthaltung.
Also umgekehrt proportional. Die, die unzufrieden sind, die Probleme haben, die müssten doch eigentlich gerade zur Wahl gehen und sagen, ich wähle die Interessengruppe, die mich vertritt.
So wäre das wünschenswert. Hm. Und so war es ja auch gewissermaßen früher, dass die Milieus, die sozial in schwierigen, randständigen Lagen waren, trotzdem eine Form von politischer oder gewerkschaftlicher Artikulation gefunden haben, während heute ihre Distanz zum politischen Raum so groß ist, dass sie sich ja gar nicht mehr getrauen, politische Forderungen zu adressieren und gar keine Hoffnungen mehr haben, dass sich durch politisches Engagement irgendetwas bewegt. Und deswegen kommen viele Menschen, die früher selbstverständlich im politischen Raum auch anzutreffen waren, heute im politischen Raum gar nicht mehr vor.
Sagt Peter-Ralf Spierig, und er hat einige Thesen zum Ausgang der Landtagswahl. Er sagt, dass wir in postdemokratischen Verhältnissen leben und in der Krise der demokratischen Repräsentation, wie das weitergehen kann und wo vor allen Dingen die Ursachen liegen, das besprechen wir nach einer Musik von Philip Selway. Ab wann ist eine Demokratie noch repräsentativ? Und diese Zahlen, die hat Peter-Ralf Spierig zusammengetragen heute im Montagsgespräch. Und da stolpert man schon drüber und ist überrascht, ich zumindest. Und wenn man das Wahlergebnis auf die Gesamtzahl der Wahlberechtigten umrechnet, repräsentierte Rot-Grün insgesamt 23% der Bevölkerung, die Linke 14%, die SPD nur 6% und die Grüne 3. Auch Rot-Schwarz würde gesellschaftlich nicht mehr repräsentieren, sagt Peter-Ralf Spierig. Wer legt eigentlich fest, wann sozusagen eine Regierung oder eine Partei noch repräsentiert? Das ist ja jetzt erstmal eine politische Behauptung, obwohl es mir schon sehr wenig vorkommt, wenn man sagt, also 6% der Menschen repräsentieren die SPD in Thüringen. Ist das ein Gefühl oder ist das sozusagen ein hartes politisches Argument?
Es ist ja mehr als ein Gefühl, wenn man sich die Wahlbeteiligung im historischen Längsten der Bundesrepublik ansieht und weiß, dass es in diesem Land mal Wahlbeteiligung um die 80-90% gegeben hat und gleichzeitig unter dieser Wahlbevölkerung die beiden großen Parteien, nämlich SPD und CDU, 80% bis 90% repräsentiert haben.
Das waren Volksparteien, klassisch.
Das waren Volksparteien. Und jetzt müssen wir sehen, dass in Deutschland eine ähnliche Entwicklung stattfindet, wie auch in anderen europäischen Ländern, dass die früheren Volksparteien oder Massenintegrationsparteien oder wie immer man sie nennen will, ihre beherrschende Stellung im Parteiensystem verloren haben. Ich nehme mal das Beispiel Österreich. Dort hatten wir schon immer auch große Koalitionen gehabt, die früher zugleich dann 80-85% der Bevölkerung repräsentiert haben. Und zwar der realen Bevölkerung und nicht nur der Wahlberechtigten, die zur Wahl gegangen sind, der Wähler. Heute ist es so, dass diese große Koalition es gerade mal schafft, über die 50% zu kommen. Das heißt, die großen
der
Parteien,
Wahlbeteiligten.
Der Wahlbeteiligten. Hm. Das heißt, die großen Parteien haben ihr Wählerpotenzial sehr verkleinert und gleichzeitig sind aber viele der Enttäuschten nicht zu anderen Parteien gegangen, sondern sind in die Wahlenthaltung und die politische Apathie geflüchtet. Und das ist etwas, was ich bezeichne als eine grundsätzliche Labilität des Parteiensystems. Wir sind nicht in einer Situation mehr, wo viele Menschen Parteienbindungen haben.
Gerade im Osten nicht, ne?
Im Osten schon gar nicht. Und das Beispiel der Thüringer Wahlen zeigt das ja, dass sowohl dass beide möglichen Koalitionsoptionen, Schwarz-Rot als auch Rot-Rot-Grün, im Grunde genommen keine gesellschaftliche Mehrheit repräsentieren, sondern eben ein Segment von ungefähr einem Viertel der Bevölkerung. Das heißt, jede Regierungskonstellation ist gewissermaßen labil und jede Regierungskonstellation ist auch anfällig für gesellschaftliche Gegenmobilisierung. Und dem muss sich jeder bewusst sein, bei der Wahl auch der jeweiligen Option, welche Koalitionspräferenz er hat. Mhm. Und es kommt natürlich hinzu, dass diese Verhältnisse so labil sind, dass es sehr viel einfacher ist, für neue politische Formationen politisch durchzustarten, vor allem wenn sich mit ihnen ein Medienhype verbindet. Wir haben gesehen, dass es eine kurze Hochphase der Piratenpartei gab. Und wir haben vielleicht jetzt mit der AfD ein ähnliches Phänomen insofern, als natürlich der Einzug der Thüringer AfD in das Landesparlament sich ja nicht einer flächendeckenden Organisationskraft verdankt, sondern vor allem dem Wahlerfolg in Sachsen und einem entsprechenden Medienhype. Und die Thüringer Medien haben im Grunde genommen erst in der Berichterstattung für die AfD ein Maß an Öffentlichkeit hergestellt, sodass die Partei aus sich heraus gar nicht in der Lage gewesen wäre.
Das heißt, sie hätten sich darauf beschränken können, die 5 im Parlament vertretenen Parteien vorzustellen, aber die AfD hat immer eine große Rolle gespielt, die Piraten in dem Fall eher weniger. Aber man auf die mediale Aufmerksamkeit, auf die mediale Debatte zu reduzieren, wäre das nicht ein bisschen kurz gegriffen? Oder ist es nur ein Grund?
Das ist ganz der entscheidende Grund ist natürlich der politische Repräsentationsverlust. Und viele Menschen sind ja nach wie vor auf der Suche nach dem Gefühl politischer Heimat und wollen sich nicht mit dem Zustand abfinden, repräsentationslos zu sein. Und das muss man, denke ich, auch erstmal selbstkritisch sehen, bevor man jetzt eine Programmatik von neuen politischen Formationen beurteilt, dass sich hinter dem Aufstieg von neuen Parteien gewissermaßen immer auch eine demokratische Rebellion versteckt, nämlich sich nicht damit abzufinden, dass man nicht mehr politisch repräsentiert ist, sondern zu versuchen, seinen Anspruch auf politische Repräsentation dann mit einer neuen Partei oder mit einer neuen Wahlformation zu verbinden.
In der dritten These beschäftigen Sie sich nicht nur mit der NPD, sondern überhaupt mit der Stärkung der radikalen Rechten. Da müsste man ja auch eigentlich über die neue Rechte sprechen, wo es ja bei der AfD irgendwie eine Nähe gibt. Zumindest lässt sich das hineininterpretieren. Wie ist denn das mit der radikalen Rechten, mit der neuen Rechten, überhaupt mit den Rechten in Thüringen?
Man muss natürlich erstmal vorwegschicken, dass der Bereich der radikalen Rechten immer auch ein Bereich war, wo es strategische und politische und inhaltliche Differenzen gab. sodass man die unterschiedlichen Spektren sicherlich nicht auf eine Stufe stellen kann. Wir haben zum einen das Spektrum des militanten, offen neonazistischen Rechtsextremismus, das in Thüringen vor allem von der NPD und der mit der NPD verbundenen Kameradschaftsszenerie repräsentiert ist. Über deren Wahlergebnis spricht in Thüringen leider keiner.
Die Jungwähler?
Nicht nur die Jungwähler. Die NPD hat sicherlich ein Ergebnis eingefahren von 3,6%, das schlechter war als das Ergebnis bei der letzten Landtagswahl, deutlich schlechter. Trotzdem muss man das aus mehrerer Hinsicht relativieren. Der erste Punkt, weswegen man das relativieren muss: Die Ergebnisse der NPD sind regional sehr unterschiedlich und wir haben Regionen im Land, wo die NPD über regional verankerte Kader verfügt, wie in Bad Salzungen, wie im Eisenacher Raum. Und dort hat die NPD deutlich bessere Wahlergebnisse, teilweise Erststimmenergebnisse um die 6%. Und darüber muss diskutiert werden. Das ist offensichtlich doch in Teilen des Landes festgefügte neonazistische Milieus gibt, die von der bisherigen Art unserer Präventionsarbeit, sei es im Bereich der Politik, sei es im Bereich der Bürgerbündnisse oder der Bildungsprojekte, nicht zurückgedrängt werden können. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt: Wir müssen sehen, dass die NPD im Bereich der Jungwählerergebniswahlen sehr, sehr gute Ergebnisse eingefahren hat. Nach der Forschungsgruppe Wahlen haben 10% der unter 30-Jährigen NPD gewählt und in der nächsten Altersgruppe der 30- bis 40-Jährigen 7% NPD in Thüringen gewählt. Das heißt, dass die NPD nicht im Landtag vertreten ist, verdanken wir vor allem den älteren Wählergruppen in Thüringen, für die die Wahl der NPD und einer rechtsextremen Partei ein Tabu ist. Und auch darüber muss gesprochen werden, dass die Gefahr besteht, dass über den Generationswandel sich doch auch die NPD etablieren kann, obwohl sie so ein katastrophales Personalangebot hat, obwohl sie so desolat sind, haben sie solche Ergebnisse und darüber muss man auch kritisch diskutieren.
Und da gibt es ja Gruppen.
Der letzte Punkt, und das leitet auch, wenn man so will, zu dem Thema Rechtspopulismus und AfD über. Die NPD hat durch die Konkurrenz mit der AfD 10.000 Stimmen verloren. Wenn sie diese 10.000 Stimmen nicht an die AfD hätte abgeben müssen, wäre sie prozentual auf einem ähnlichen Level gewesen wie bei der letzten Landtagswahl auch. Das heißt, das, was wir bei dieser Landtagswahl erlebt haben, ist keine Schwächung des radikal rechten Lagers, sondern das Ergebnis einer Umgruppierung hin, wenn man so will, vom militanten Rechtsextremismus der NPD zum Rechtspopulismus der AfD. Und auch darüber muss sehr kritisch gesprochen werden, in dem Sinne, dass wir uns fragen müssen, ob die Programme für Demokratie, Toleranz oder gegen Rechts, wie immer man die nennen will, von ihrem Programmdesign überhaupt geeignet sind, mit diesem neuen Phänomen des Rechtspopulismus umzugehen und ob sie in der Lage sind, wirksam rechtsextreme Strukturen zurückzudrängen.
Das heißt, die Forderung ist von Ihnen eine strategische Neuorientierung des Landesprogramms gegen Rechtsextremismus, in dem Fall vielleicht auch zum Thema Rechtspopulismus. Denn die Frage ist, wie kann der Rechtspopulismus bekämpft werden? Das ist also eine Frage, mit denen sich die Jusos beschäftigt haben. Darüber reden wir gleich und wir reden weiter über die Thesen von Peter Ralf Spierig zum Ausgang der Landtagswahlen in Thüringen.
We'll be right back.
Musik aus Japan von den Buffalo Daughters, Cognac Tion heißt die aktuelle Platte. Und wir reden über die aktuelle Situation in Thüringen, und zwar dem Ausgang der Landtagswahl mit Peter Ralf Spiereck. Und da kann man ja viel analysieren und viel deuten. Und natürlich ist das Hauptgespräch eigentlich das schlechte Abschneiden der SPD, aber auch das gute Abschneiden der AfD, was tatsächlich ein Phänomen ist. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, woher die Stimmen kommen, dann ist das auch eigentlich phänomenal. Peter Ralf Spiereck, die haben von überall her Stimmen abgezogen, oder?
Sie haben aus allen politischen Lagern mit Ausnahme der Grünen Stimmen abgezogen, und das ist ein Phänomen, das nicht nur für die AfD, sondern für viele populistische Parteiformationen in Westeuropa zutrifft. Und das ist ein wichtiger Punkt, den man, wenn man über politische Gegenstrategien sprechen will, im Blick haben will. Dass man zwei Ebenen zu unterscheiden lernt. Es gibt, wenn man so will, auf der einen Seite die Ebene, wofür steht die AfD politisch und programmatisch. Da muss man vielleicht zuerst sagen, dass die AfD, wie bei vielen populistischen Projekten, in ihrer Anfangsphase es unterschiedliche politische Flügel gibt. Es gibt sicherlich einen sogenannten nationalliberalen Flügel, der früher bei der FDP orientiert war und der jetzt eine neoliberale Politik bei der AfD einfordert. Es gibt einen altkonservativen, früher in der CDU repräsentierten Flügel, der vor allem personifiziert wird durch Herrn Gauland oder Herrn Adam, den ehemaligen FAZ-Redakteur. Und es gibt sicherlich auch einen rechtspopulistischen Flügel. Und wenn man sich die Verlautbarungen des Thüringer AfD-Spitzenkandidaten Björn Höcke ansieht, muss man klar sagen, dass die AfD in Thüringen den rechten Flügel in dieser Partei mit repräsentiert, und sowohl der fast schon manische Kampf der AfD Thüringen gegen die sogenannte Political Correctness als auch wichtige Teile ihrer bisherigen programmatischen Verlautbarungen würde ich eindeutig als rechtspopulistisch einschätzen. Die zweite Ebene, und die muss man davon unterscheiden, ist, wenn man so will, das wahlsoziologische Profil. Und da muss man sehen, dass die AfD aus unterschiedlichen politischen Spektren und unterschiedlichen sozialen Lagen Stimmen zieht. Und mit dieser Widersprüchlichkeit muss man politisch-strategisch umgehen.
Sie meinen diese binäre Logik, von der Sie schreiben, also gegen die politische Klasse zum einen?
Ja, die AfD versucht, wenn man so will, diese unterschiedlichen sozialen Milieus zusammenzuführen. Sie versucht, Milieus zusammenzuführen, die im Grunde genommen gar nicht zusammengehören. Und man muss aufpassen, dass man in der politischen Gegenstrategie eigentlich nicht dieser binären Logik folgt und der AfD noch Vorschub leistet im Hinblick auf ihre Vereinheitlichungsstrategien, sondern genau fragt, was sind eigentlich die Beweggründe von unterschiedlichen Leuten, diese politische Formation zu wählen. Und das ist ja erstmal auffällig, dass 42% der AfD-Wähler gesagt haben bei der Bundestagswahl, ihnen sei das wichtigste Thema die soziale Gerechtigkeit. Und es ist ja nachgerade absurd, ausgerechnet dieses Thema vielleicht politisch beheimatet zu sehen in der Partei der Luckes und Henkels, die für eine radikalisierte neoliberale Politik stehen.
Also, um das richtig zu verstehen, dieser binären Logik nicht zu folgen, würde heißen, oder wenn man ihr folgt, würde heißen, dass man die ganzen Wähler in einen Topf schmeißt und sie zu Rechtspopulisten macht oder zu Rechtssympathisanten, oder was meinen Sie damit genau?
Genau, man muss erstens mal sehen, wenn politische Repräsentanten der AfD behaupten, es gebe in Deutschland Diskussionstabus und es seien bestimmte Dinge nicht möglich, politisch zu artikulieren, so ist das natürlich politischer Unsinn. Und das muss man natürlich auch ideologiekritisch hinterfragen, wenn AfD-Vertreter das äußern, es gebe hier Dinge, die verboten seien, was sie damit eigentlich konkret meinen. Denn es gibt in diesem Land die Meinungsfreiheit nur durch zwei Strafrechtsnormen begrenzt. Das ist Volksverhetzung und Holocaustleugnung. Und wenn man meint, wenn man darin einen Anschlag auf die Meinungsfreiheit sieht, dann muss man das auch offen so sagen und dann muss offen darüber gestritten werden. Das ist der eine Punkt, den man sagen muss. Auf der anderen Seite muss man aber sehen, dass doch beachtliche Teile der Bevölkerung das Gefühl haben und in einer politischen Gefühlslage sich bewegen, dass sie glauben in der Tat, dass bestimmte Probleme nicht mehr angesprochen werden oder nicht mehr angesprochen werden dürfen. Und wenn man dann, wenn man so will, bei entsprechenden Veranstaltungen demonstriert und die einzige Botschaft ist immer Halt's Maul und haut ab, dann wird im Grunde genommen den Leuten signalisiert, ihr habt eigentlich mit eurer binären Logik recht, dass es hier einen Teil gibt, der über bestimmte Probleme nicht diskutieren will und der euch von vornherein aus dem politischen Diskurs heraushalten.
Das heißt, die Strategie der Glühlampe, zu sagen, das ist Europa, Europa schreibt uns vor, wie wir unsere Wohnzimmer zu beleuchten haben und wir bringen euch die Glühlampe zurück, indem wir sie euch verkaufen. Also eigentlich eine ziemlich clevere Strategie, oder?
Naja, man muss halt einfach sehen, da, das war, glaube ich, auch mit einem der Hintergründe. Wir hatten ja vor einiger Zeit mal ein Gespräch über die Sarrazin-Proteste in Erfurt. Und ich glaube, dass genau damals auch der Fehler gemacht worden ist, eine politische Gegenstrategie zu fahren, die Teil, wenn man so will, ist von Sarrazins Selbstinszenierung, die Sarrazin und seinen Anhängern die Position zugeschoben hat, als würden sie den demokratischen Diskurs und den öffentlichen Diskurs verteidigen, indem man gegen ihn protestiert, aber mit der Zielsetzung, er dürfe seine Veranstaltung hier in Erfurt nicht machen. Das ist eine Form von Protest, die, wenn man so will, in die Falle der rechtspopulistischen Selbstinszenierung tappt und ein Milieu vereinheitlicht, das so einheitlich nicht existiert. Und deswegen ist mein Plädoyer zu gucken, was sind im Grunde genommen die Motive unterschiedlicher Wählergruppen AfD zu wählen. Was steckt dahinter, wenn in der Gruppe der jungen Gewerkschaftsmitgliedern unter 30 Jahren die AfD die zweitstärkste Partei ist? Ist das rechtspopulistisches Ressentiment oder steckt da was anderes dahinter oder sind die Motive miteinander vermengt? Das heißt, wir brauchen eine politische Strategie gegen den Rechtspopulismus, der, wenn man so will, die demokratische Herausforderung annimmt, die der Rechtspopulismus darstellt, aber dieses soziale Milieu, was er versucht zu mobilisieren, spaltet und nicht vereinheitlicht.
Kommen wir zu Ihrer fünften These. Da geht es um die CDU, die mit einer Warnung vor einem linken Ministerpräsidenten sozusagen Mobilisierungsthema gefunden hat, sie aber auch nicht massiv steigern konnte. Aber das war schon im Grunde eins ihrer Themen und die Schwäche der CDU ist, dass die FDP weggebrochen ist. Wie steht es denn nun mit der CDU? Die sind ja relativ stabil, oder?
Die CDU hat bei dieser Wahl zugelegt. Man muss allerdings natürlich dazu sagen, dass sie zugelegt hat vor dem Hintergrund ihres schlechtesten Landtagswahlergebnisses bei der Wahl zuvor. Das relativiert schon ihren Erfolg. Und die CDU hat ein strategisches Problem und dieses strategische Problem besteht in der Pluralisierung des Parteiensystems und ihrer Bündnisfähigkeit.
Was heißt das?
Das heißt, in dem neuen Parteiensystem gewinnt im Grunde genommen nicht der, der die meisten Stimmen hat, sondern es gewinnt derjenige, der in der Lage ist, einen mehrheitsfähigen Block zu formieren. Das heißt, eigene Stärke alleine reicht noch nicht aus, sondern man muss bündnisfähig sein mit anderen politischen Formationen, um über die 50% zu kommen.
Das heißt, Mike Moring hat die Strategie schon lange erkannt, kuschelt mit den Grünen, streckt die Fühler in alle Richtungen aus und Christine Lieberknecht ist noch alte Schule, die glaubt, hier absolute Mehrheit war ja mal zumindest und wir haben so natürliche Bündnispartner. Das heißt, da ist strategisch Mike Moring schon einen Schritt weiter?
Ich glaube nicht, dass jemand noch glaubt, in der CDU eigene absolute Mehrheiten mobilisieren zu können. Das Grundproblem besteht bei der CDU auf Bundes- als auch auf Landesebene darin, dass ihr jahrzehntelanger traditioneller Bündnispartner, die FDP, aus dem Parteiensystem im Grunde genommen herausgefallen ist. Und von daher steht für sie die Notwendigkeit, neue Bündnispartner zu finden, um über die 50% zu kommen. Das kann die SPD sein, es können natürlich auch die Grünen sein. Von daher ist es natürlich rational aus Sicht auch der Parteistrategen in der CDU, diese schwarz-grüne Option sich zu eröffnen. Nur muss man sehen, in Thüringen reicht es nicht für Schwarz-Grün. Es reicht erwartungsgemäß meines Erachtens nicht für Schwarz-Grün, weil die Grünen nicht die Stärke haben wie in der alten Bundesrepublik, sodass die CDU angewiesen ist auf die SPD als Koalitionspartner.
Das ist ein interessanter Punkt. Jetzt bleiben wir mal bei der Linkspartei. Sie sagen, das strategische Reservoir der Linkspartei sei ausgeschöpft. Was meinen Sie denn damit, um die nächste Runde zu eröffnen? Also ich meine, die ist ja eindeutig Wahlgewinner und könnte historisch den ersten linken Ministerpräsidenten stellen. Das ist doch schon mal jetzt ein Riesenerfolg. Aber wir sagen, jetzt ist das Ende der Fahnenstange.
Das ist gewissermaßen das Ende der Fahnenstange und ich sehe das als Einschätzung sowohl im Hinblick auf die politischen Möglichkeiten der Linkspartei auf Bundesebene als auch im Hinblick auf die Wählermobilisierung auf Landesebene. Ich will vielleicht anfangen mit der Bundesebene und dann zur Landesebene in einem zweiten Schritt
dann kommen. Machen wir erstmal die Bundesebene, dann eine Musik und dann, dass wir das in Ruhe durchgehen. Also bundesweit?
Bundesweit hat sich für die Linkspartei eins geändert. Über Jahre galt, wenn man so will, die Formel, die Linkspartei gewinnt, wenn die SPD an der Regierung ist. Und diese Konstellation haben wir auf Bundesebene und die Linkspartei gewinnt trotzdem nicht. Die Linkspartei gewinnt auch nicht dadurch, dass die Grünen sich geöffnet haben für schwarz-grüne Konstellationen. Das heißt, die möglicherweise bestehende Erwartung, wenn die Grünen wie in Hessen mit der CDU koalieren oder in anderen, dann bricht ein Teil des eher linksökologischen Flügels bei den Grünen weg und geht eventuell zur Linkspartei. Auch diese Rechnung ist im Grunde genommen nicht aufgegangen. Das heißt, der SPD ist es gelungen, auch über die sicherlich über die Mitgliederbefragung, über die Große Koalition, ist es ihr gelungen, weitere Abwanderungen zur Linkspartei zu verhindern. Und von daher ist bundesweit das Potenzial begrenzt und ist vor allem auch aus dem zweiten Grund noch begrenzt. Man muss, glaube ich, sehr selbstkritisch einschätzen, dass bis auf Hessen und Hamburg die Westausdehnung der Linkspartei doch im Großen und Ganzen als gescheitert anzusehen ist. Das werden die Kolleginnen und Kollegen der Linkspartei sicherlich nicht gerne hören. Aber wenn man sich anguckt, wer sich da in den westdeutschen Landesverbänden versammelt hat, mit welchem Sündenstolz diese politisch blödsinnige Demonstration der Solid in Nordrhein-Westfalen verteidigt worden ist von der NRW-Landesgruppe in der Bundestagsfraktion, dann sieht man, dass die westdeutschen Landesverbände doch weit, weit weg sind von der Politikfähigkeit der ostdeutschen Mutterpartei, wenn man das so sagen kann.
Sagt Peter Ralf Spierig und nach einer kurzen Musik gehen wir nach Thüringen zurück und zwar zu den Thüringer Zuständen und natürlich auch wieder zur SPD und der Frage, wie es eigentlich weitergeht, nicht nur mit der SPD, sondern mit der Parteienlandschaft in Thüringen. Your life runs out. Zwölf Thesen zum Ausgang der Landtagswahl in Thüringen und einige dieser Thesen beziehen sich natürlich auf die SPD, auf das historisch schlechte Abschneiden der SPD in Thüringen und die Thesen hat Peter Ralf Spierig verfasst und da können wir zum Abschluss vielleicht nochmal zur Linkspartei kommen, aber dann natürlich zu ihrer guten alten SPD. Die Linkspartei auf Landesebene, die steht jetzt vor einer historischen Herausforderung und da fehlt jetzt noch die Analyse der Linkspartei in Thüringen. Sie sagen, Sie haben das Potenzial ausgeschöpft, auch in Thüringen.
Sie haben das auch in Thüringen ausgeschöpft. Ich bin mir wohl bewusst, dass es natürlich gewissermaßen ein Geschmäckle hat, wenn ein Mitglied in einer marginalisierten Sozialdemokratie einem der Wahlsieger dieser Wahlen der Linkspartei attestiert, sie habe ihr Potenzial ausgeschöpft. Die Linkspartei ist in der Tat der Gewinner der parteipolitischen Entwicklung seit 1990. Sie hat jetzt zum fünften Mal hintereinander zugelegt. Und diesem Erfolg kann man ihnen auch nicht streitig machen. Man muss aber gleichzeitig sehen, dass auch die Linkspartei trotz prozentualer Zugewinne an absoluten Stimmen verloren hat in Thüringen, also auch Mobilisierungsprobleme hat und sie ein Problem haben mit der Überalterung ihrer eigenen Wählerschaft und den hohen Verlusten, wenn man so will, durch den Generationswandel innerhalb der Wählerschaft. Das heißt, meine These wäre eigentlich die, dass ich sage, das, was die Linkspartei in eine Mitte-Links-Konstellation einbringen kann, das hat sie mit dieser Wahl geschafft. Und sie hat alles mobilisiert, was die Linkspartei in der Lage ist, für einen Regierungswechsel zu mobilisieren. Und dass diese Mitte-Links-Konstellation in Thüringen so schwach ist und auch nur mit einer Stimme Mehrheit im Parlament regieren könnte, das hängt nicht, wenn man so will, an der Schwäche der Linkspartei, sondern es hängt an der Schwäche der SPD. Und wenn man stabilere Verhältnisse in einer Mitte-Links-Konstellation will, dann bedarf es auch einer Stärkung der Sozialdemokratie in Zukunft.
Was müsste sich denn ändern? Denn das sind die letzten Thesen Ihrer Einschätzung, eine grundlegende programmatische, organisationspolitische und personelle Erneuerung der SPD. Da wäre gleich eine Neugründung an der Tagesordnung, oder?
Ich denke, dass die Herausforderungen, vor denen die Thüringer SPD steht, in der Tat fast so etwas wie einer zweiten Neugründung bedürfen. Erstens, man muss sich ein diskursiver Raum in der SPD wiederherstellen. Das heißt, die Fragen innerhalb der Gesellschaft, die dort kontrovers diskutiert werden, müssen in der Partei auch sich in kontroverser Form widerspiegeln. Wenn man sich den letzten Parteitag mit der Nominierung der Spitzenkandidatin angesehen hat, wo mehrere hundert Delegierte apathisch in einem Versammlungsraum sitzen, um alle 10 Minuten dann die Hand zu einstimmigen Beschlüssen zu heben, dann ist das ein innerparteiliches Klima, das nicht attraktiv ist für junge Leute, die ihre eigenen kritischen Potenziale und Gedanken in die politische Diskussion einbringen wollen. Das ist Punkt 1. Punkt 2, wir hatten bei dieser Landtagswahl schon die Konstellation, dass in 4 Wahlkreisen Kandidaten der Erfurter SPD kandidieren mussten, mit zum Teil oder zum größten Teil sehr enttäuschenden Ergebnissen, was natürlich auch nicht verwunderlich ist. Kandidaturen nur dann erfolgreich sind, wenn sie aus dem sozialen Lebensalltag der jeweiligen Region kommen. Und hinter diesen Fremdkandidaturen steckt ja das Problem, dass die SPD in Teilen des Landes organisationspolitisch so desolat ist, dass die eigentlichen Kreisverbände nicht in der Lage waren, mehr Kandidaten oder Kandidatinnen aufzustellen. Und über solche gravierenden organisationspolitischen Defizite muss in den Gremien gesprochen werden, anstatt zu glauben, die Probleme würden sich dadurch lösen, indem man sie nicht bespricht und indem man sich der politischen Verantwortung nicht stellt.
Wer es in der Totenstille der Thüringer SPD verlernt hat, innerparteilich zu überzeugen zu müssen, kann es auch beim Wähler nicht tun. Das heißt, das Schweigen muss gebrochen werden. Das haben Sie hiermit getan, Herr Peter Ralf Spierig. Kann man denn diese Thesen nochmal irgendwo nachlesen? Sind die veröffentlicht oder werden Sie es noch irgendwann?
Die werden, wenn die Regierungsbildung abgeschlossen sind, in einer sozialdemokratischen Theoriezeitschrift zu lesen sein.
Sagt Peter Ralf Spierig, Mitglied der SPD. Und ich danke fürs Gespräch und Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.
Tschüss.